Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Genießen Sie angenehmen Aufenthalt statt anstrengender Wartezeit. Denn mit der Platinum Card erhalten Sie Zugang zu mehr als 1400 Airport Lounges weltweit. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Zeitenwende in Europa. Anstatt sich nur auf den großen Beschützer, die USA, zu verlassen, wollen die NATO-Staaten selbst aufrüsten und künftig 5% ihrer Wirtschaftsleistung fürs Militär ausgeben. Doch das ist wenig überraschend, sehr viel Geld. Können sich das wirklich alle Länder leisten? Was bleibt auf der Strecke? Ist das verhältnismäßig? Und was macht eigentlich Österreich? Darum geht's heute. Andras Sigetvari, du bist Wirtschaftsredakteur beim Standard. Die NATO-Staaten wollen militärisch aufrüsten mit einem Fokus auch auf die europäischen Länder. Das kostet allerdings sehr, sehr viel Geld. Wie viel ganz genau?
Nun, hallo zunächst von meiner Seite. Der vielleicht ernüchternde Beginn des Podcasts, wo gleich alle abdrehen, nein, hoffentlich nicht, lautet, so genau kann das keiner sagen heute, denn da sind relativ viele Unbekannte dabei. Also fangen wir vielleicht mal dort an, was vereinbart wurde oder was vereinbart wird heute. Die NATO-Länder wollen ihr Ausgabenziel deutlich anheben. Das liegt aktuell bei in etwa 2% der Wirtschaftsleistung. Das wurde schon 2014 vereinbart. Das erreichen nicht alle NATO-Länder, aber im Schnitt erreicht es die NATO sehr wohl, ist sogar etwas darüber. Und dieses Ziel soll eben deutlich angehoben werden. Also die NATO will es steigern auf 5% der Wirtschaftsleistung, also in etwa den Zielwert mehr als verdoppeln. Was heißt das konkret? Da gibt es sozusagen zwei einzelne Bereiche. Einerseits geht es um die wirklich militärischen Ausgaben, also die im vielleicht engeren Sinne, also Panzer, Haubitzen, was weiß ich, Kanonen und was das alles sein soll. Die sollen auf 3,5% der Wirtschaftsleistung steigen. Also das ist schon ein Anstieg um 75%, der da stattfinden wird. Und dann gibt es nochmal ein zweites Kernziel, das soll 1,5% der Wirtschaftsleistung ausmachen. Und zwar sind das so sicherheitsrelevante Investitionen. Also was ist das zum Beispiel? Da werden als Beispiel immer wieder Häfen genannt, wo Soldaten quasi verfrachtet werden können in andere Länder. Da werden auch Straßen genannt oder auch zum Beispiel Pipelines, die geschützt werden und für den Krieg quasi kriegsfit gemacht werden sollen. Also das sind im weiteren Sinn Ausgaben, die militärisch irgendwie angerechnet werden können. Jetzt muss man dazu auch noch sagen, dass bei diesen Ausgaben im engeren Sinn auch für Rüstung, da sind auch Dinge dabei, an die man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt, zum Beispiel für die Pensionen von ehemaligen Soldatinnen und Soldaten, die dürfen da auch mit verrechnet werden. Wir wissen, Europa altert, dass auch diese Ausgaben steigen. Also es gibt da einige Unsicherheiten, aber wenn man das jetzt grob zusammenrechnet, da gibt es zum Beispiel eine Schätzung der New Economics Foundation, das ist ein britischer Think Tank, der sagt, um also dieses Ziel von 5% zu erreichen, werden eben 613 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr notwendig an Ausgaben. Nimmt man jetzt nur das kleinere Ziel, also im engeren Sinne diese Rüstungsausgaben, dann sind es 360 Milliarden Euro. Also irgendwo zwischen, würde ich sagen, das sind sehr, sehr grob Rechnungen, zwischen 300 und 600 Milliarden Euro, die die NATO-Mitgliedsländer in Europa, das ist wichtig, also nur um die geht es hier, zusätzlich ausgeben werden müssen pro Jahr, um dieses Ziel zu erreichen. Und jetzt nimmt man an, dass eher alles sehr streng gerechnet wird, dann sind es eher die 600 Milliarden. Wenn man jetzt eher annimmt, was man wahrscheinlich muss, dass da auch zum Beispiel neue Brücken- oder Hafenkonstruktionen auch unter diesem Deckmantel stattfinden können, die natürlich auch einen zivilen Nutzen haben, dann sind es eher diese 300 Milliarden, die also dieses im sehr engeren Sinn, die notwendig gemacht werden sollen. Aber es ist sehr viel Geld, das eben vor allem von den europäischen Ländern kommen soll, denn dieses 5%-Ziel gilt nicht für die USA. Die betreiben das ja sehr stark, dass sich Europa auch mehr um seine eigene Rüstung und seinen eigenen Schutz kümmert. Auch für Spanien gibt es da eine gewisse Aufweichklausel. Also es gilt für eine Reihe von europäischen Ländern insbesondere, die da doch einiges auf sie zukommt.
Kannst du uns diesen irrsinnig hohen Betrag von 600 Milliarden Euro irgendwie in eine Relation setzen, damit wir uns irgendwas vorstellen können? Ich meine, das sind Zahlen, die in einem normalen Leben nichts mit uns zu tun haben.
Genau, also vielleicht Österreichs Wirtschaftsleistung beträgt pro Jahr, also der Wert aller Güter und Dienstleistungen, die wir im Land produzieren, das sind zum Beispiel 500 Milliarden Euro derzeit pro Jahr. Also es ist deutlich nochmal mehr über das. Oder zum Beispiel, aktuell gibt die NATO etwa 1.000 Milliarden insgesamt, die ganze NATO derzeit für Rüstung aus. Und da sieht man vielleicht in Relation, dass das doch nochmal ein deutlicher Anstieg eben ist, der dann notwendig sein wird.
Du hast vorher schon gesagt, für Spanien gibt es
irgendwelche Ausnahmen? Da stellt sich nämlich auch die Frage, können sich das überhaupt alle Länder wirklich leisten? Es gibt ja auch einige Länder in der Europäischen Union, die hoch verschuldet sind und die mit diesen 5% durchaus Probleme haben könnten.
Nun ja, das ist eine auch relativ komplexe Frage. Also ich würde sagen, da gibt es unterschiedliche Gruppen von Ländern. Fangen wir mal vielleicht so an, da gibt es einige Länder, die eigentlich schon relativ nah dort sind. Also wenn man sich anschaut, was geben jetzt die einzelnen NATO-Länder aus für Rüstung, dann ist zum Beispiel Polen liegt schon bei knapp über 4% des BIP. Also wenn wir da noch eingedenken, dass man da vielleicht ein bisschen noch kreativ rechnen kann, ist Polen zum Beispiel schon dort. Die baltischen Staaten, Estland, Lettland, Litauen, die geben schon mehr als 3% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus. Man sieht also auch die Länder, die zu Russland besonders nahe sind. Also da sind es auch schon über 3%, also da ist der Sprung nicht mehr wahnsinnig hoch. Dann gibt es eine zweite Gruppe an Ländern, wie zum Beispiel Dänemark oder Schweden, würde ich da vielleicht nennen, die eigentlich über sehr große Finanzpuffer verfügen, die finanziell sehr, sehr gut aufgestellt sind, aus unterschiedlichen Gründen, für die das zum Beispiel im Fall von Dänemark, habe ich schon mit ein paar dänischen Experten geredet vor einiger Zeit, zu einem anderen Thema eigentlich ging es da um die Finanzierbarkeit von Pensionen, aber die sagen, Dänemark ist finanziell, steht auf wahnsinnig grundsoliden Beinen, für die ist das kein sehr großer Sprung. So, dann gibt es auch Deutschland, für die ist das sehr ähnlich, nicht? Deutschland hat ja gerade erst eine Schuldenbremse gelockert, die in der Verfassung verankert war und hat jetzt auch diese Woche ein Budget auch vorgestellt, wo das wahrscheinlich schon konkret wird, was man da vorhat. Also Deutschland will konkret schon bis 2029 dieses Ziel erreichen, nämlich diese 3,5%. Und das heißt im Fall eben von Deutschland zum Beispiel, der Wehretat soll auf 162 Milliarden Euro steigen, von aktuell um die 95 Milliarden Euro. Da sind jetzt auch ein bisschen Hilfen für die Ukraine eingerechnet, aber eben das ist fast eine Verdopplung tatsächlich und soll relativ schnell gehen. Jetzt ist auch Deutschland gut aufgestellt, hat deutlich niedrigere Verschuldung als viele andere Länder. Auch die können sich ganz gut leisten. So, und da gibt es eine Gruppe von Staaten, wo es deutlich schwieriger wird. Da gehört sicher Frankreich dazu, da gehört Belgien dazu, da gehört Italien dazu. Da gehört auch wahrscheinlich Spanien dazu, die zwar vielleicht nicht dieses 5%-Ziel erreichen müssen, aber dennoch gelten auch für sie Ziele, wie sie bei der NATO der Verteidigungsbereitschaft des Bündnisses im Ernstfall beitragen müssen. Und wenn man sich da anschaut, die Berichte einfach zum Beispiel von Ratingagenturen, da sieht man schon dazu, zum Beispiel Ratingagentur Scoop hat da eine Analyse, wo sie sagen, die Finanzierungskosten, also für all diese Länder werden deutlich ansteigen. Also die werden mehr ausgeben, dann werden sie mehr auch für Zinsen zahlen müssen. Da kommen wir noch vielleicht dazu, was das fürs Wirtschaftswachstum bedeutet. Aber da rechnet man mit nicht sehr vielen Effekten. Also es wird für diese Länder deutlich, deutlich schwieriger sein, die ohnehin schon unter Druck stehen. Nicht? Italien, Frankreich sind ja alle hoch verschuldet, diese Ausgaben zu stemmen. Und auch alle anderen Länder müssen das ja in irgendeiner Form finanzieren. Also auch dort wird es um Abwägungen geben, wie aufstellen dieses Geld. Frankreich zum Beispiel hat vielleicht auch das noch dazu, hat auch schon dem Präsident Macron angekündigt, man will in Richtung dieser 3% gehen, aber auch deutlich langsamer als zum Beispiel in Deutschland. Da soll dieses 3%-Ziel oder 3,5% erst 2030 erreicht werden. Also da ist schon ein bisschen eingebaut, dieser Buffer, dass man nicht diesen Spielraum hat. Aber auch trotzdem geht es dort um 40, 50 Milliarden an mehr Ausgaben pro Jahr, die geleistet werden müssen. Also da geht es um eigentlich sehr, sehr hohe Summen, die auch diese Länder zu bewältigen haben.
Andras, die Frage aller Fragen, und ich glaube, egal was du jetzt antwortest, du wirst dir vielleicht ein paar Freunde, aber auch ein paar Feinde machen. Wie nötig ist denn das? Wie verhältnismäßig ist das mit Blick auf die mögliche Bedrohung, die von Russland ausgeht? Da ist ja nicht nur Österreich, sondern wahrscheinlich die ganze Welt in ihrer Ansicht etwas geteilt.
Sicher, ich glaube, ich würde das so unterschiedlich, es geht auch nicht wahrscheinlich ganz schnell, ja, beantworten, habe darüber nachgedacht, wie kann man das vielleicht sinnvoll diskutieren, und ich habe natürlich auch wie viele andere keine Antwort. Es gibt eine Reihe von Warnungen über die vergangenen Wochen und Monate. Der deutsche Militärhistoriker Sönke Neitzel, der unlängst zum Beispiel meint, es ist einer der letzten Sommer des Friedens, vor denen da Europa steht. Auch der deutsche Militäranalyst Carlo Massala, der immer wieder durch sehr viele Medien durchgereicht wird, sagt, okay, man sollte diese Gefahr, die da durch Russland ausgeht, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Quasi Russland ist jetzt noch in der Ukraine beschäftigt, aber wenn das vorbei ist, dann in vielleicht 2, 3 Jahren wäre Russland sozusagen bereit, auch einen Angriff oder etwas Ähnliches durchzuführen. Und dann gibt es zum Beispiel so Berichte, wie zum Beispiel, dann habe ich gefunden, vom dänischen Geheimdienst, der sagt, okay, wenn die NATO ungeeint ist, wenn man nicht auf diese Gefahren ernst nimmt, dann ist die Gefahr groß, dass Russland sich tatsächlich da zum Beispiel ein europäisches Land aussucht, das man irgendwie überfällt. Jetzt würde ich da mal als erstes anmerken, das sind natürlich in vielen Fällen ja nicht neutrale Player, zum Beispiel der dänische Geheimdienst, Geheimdienst Dänemark selbst, ein NATO-Land, die verfolgen natürlich selbst politische Interessen, wenn sie solche Berichte oder solche Aussagen rauslassen. In dem Fall zum Beispiel geht es natürlich eben um das Interesse, dass die NATO und die dortigen Verteidigungsministerien natürlich aufrüsten wollen. Man kann sich jetzt anschauen, also das gibt diese Warnungen. Ja. Demgegenüber steht natürlich das Argument, dass erstens Europa und auch die NATO schon wahnsinnig viel für Verteidigung ausgeben. Also es gibt SIPRI zum Beispiel, das schwedische Institut, das zeigt, Russland rüstet auf, hat seine Ausgaben auch für Rüstung wahnsinnig erhöht, gibt jetzt etwa 7% schon seiner Wirtschaftsleistung für Militär aus. Es waren zuletzt in etwa 150 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Gibt es ja diverseste große Zahlen, also inzwischen 1500 Panzer jedes Jahr, also deutlich mehr als auch vor dem Krieg. Aber Europa ist da auch nicht untätig. Wenn man jetzt das realistisch rechnet, dann muss man das vergleichen mit Kaufkraftparitäten wahrscheinlich, wo man also einbezieht, dass in jedem Land ein anderes Preisniveau herrscht, dass zum Beispiel ein Soldat in Russland einfach deutlich weniger kostet als, sagen wir, in Dänemark. Und wenn man das jetzt Kaufkraft bereinigt, dann ist natürlich der Unterschied nicht mehr so groß. Dann sieht man, dass Russland auch ein bisschen mehr für Verteidigung und Militär ausgibt als Europa, aber nicht viel. Also sind 460 Milliarden US-Dollar, die der Russland im vergangenen Jahr ausgegeben hat, und etwa 457 Milliarden, das ist eine Rechnung eines britischen Ökonomen, die es da in Europa sind. Also die Ausgaben für Verteidigung sind schon jetzt ähnlich hoch. Also es ist nicht so, dass Europa jetzt plötzlich aufgewacht ist und hui, wir kommen jetzt eigentlich drauf, wir haben kein Geld. Und sieht man sich dann noch an, was die NATO insgesamt ausgibt, dann sind diese Ausgaben wesentlich höher. Also wir haben es eh schon vorher gesagt, das sind über eine Trillion, also 1000 Milliarden Dollar, die die NATO ausgibt.
Wobei ein großer Batzen davon die USA ist.
Richtig, genau. Das ist natürlich die Sache. Ein großer Batzen ist davon natürlich die USA. Jetzt gibt es Rechnungen zum Beispiel, was, wenn Europa sich nur alleine verteidigen müsste gegen Russland, wie viel da nötig wäre. Habe ich zum Beispiel eine gefunden von einem belgischen Think Tank, Bruegel. Die sagen, das wären pro Jahr zusätzliche Ausgaben von in etwa 250 Milliarden Euro notwendig. Also weit weg von dem, was jetzt wir vorher diskutiert haben, diese 600. Also die sagen, ja, es wären mehr Soldaten nötig, ja, es wären mehr Waffen nötig, aber weit, weit weg von dem, was da jetzt zum Beispiel die NATO diskutiert. Der Professor Heinz Gärtner, und ich glaube, er hat da ganz recht, hat das ganz gut beschrieben, dass natürlich in seiner Aufrüstungslogik immer auch zum Beispiel im Falle der NATO natürlich bündniseigene Kriterien eine wichtige Rolle spielen, die jetzt gar nicht etwas mit der Bedrohung von außen zu tun haben. Nicht, was ist das? Erstens Donald Trump, der sagt, die USA wollen sich mehr um China zum Beispiel konkret kümmern, wollen weniger in Europas Verteidigung investieren. Die Europäer sollen das selber machen. Europa ist auch gerade in Streitereien oder Diskussionen über ein Handelsabkommen oder Zölle mit den USA. Da, wenn man ihnen da möglichst viel Geld verspricht, dann klingt das natürlich erst einmal gut. Und dann gibt es natürlich auch eine Rüstungsindustrie, die natürlich ihre Interessen hat und Aufrüstung will. Nicht, also ich wundere mich fast, dass das so wenig diskutiert wird, nicht? Also militärisch-industrieller Komplex, das war ja vor wenigen Jahrzehnten noch ein Gang und Gäbe, auf die Interessen der Rüstungsindustrie hinzuweisen, die es natürlich auch gibt und die natürlich auch Einfluss haben. Viele der Experten, die jetzt auch zu Wort kommen, das schmälert jetzt gar nicht unbedingt deren Expertise, aber kommen natürlich selber aus dem Militär- oder sicherheitsnahen Apparat. Niemand wird da sagen, na gut, eigentlich haben wir ja schon genug Geld, wir brauchen nicht mehr. Nicht jeder kennt was anderen Bereichen, wird da natürlich für mehr Rüstung argumentieren. Also ich würde sagen, es gibt eine Gefahr, die nicht wegdiskutiert werden kann. Andererseits gibt Europa schon sehr, sehr viel Geld aus. Wir kommen vielleicht dazu nochmal im Tieferen. Und dass Russland da natürlich in einem blutigen Krieg feststeckt in der Ukraine und eigentlich seit jetzt Jahren wenig vorankommt, das ist natürlich auch eine Wahrheit, die wir da nicht ignorieren können, glaube ich.
Wobei man dazu sagen muss, und das sagen auch sehr viele militärische Beobachter, wir wissen einfach nicht, wie es in der Ukraine weitergeht. Das kann dann im Zweifelsfall auch sehr schnell gehen. Allerdings, wie gesagt, wir können es jetzt nicht vorhersagen.
Kann man vielleicht richtig, wieder, aber dazu würde ich sagen, ja. Es geht ja jetzt seit Jahren nicht so schnell, nicht? Also zu sagen, es kann dann sehr schnell gehen, wäre jetzt als Argument okay, aber es geht ja offensichtlich seit Jahren nicht so schnell, nicht? Und alle Berichte, die es dazu gibt, sprechen ja von horrendesten russischen Verlusten, die sie da erleiden und nehmen da Gebiete ein, die in einer Fußballgröße in etwa sich abspielen. Und vielleicht nur noch eine Zahl, vielleicht geht das auch noch ein bisschen diese Rüstungsdebatte ein. Und Adam Tooze, also ein Politikwissenschaftler, der auch Bücher zur Rüstung im Zweiten Weltkrieg geschrieben hat, also sehr bewandert ist, hat gesagt, dass die Europäer eigentlich, also in einem Artikel für die FT hat das zusammengerechnet, über 3000 Milliarden eigentlich in den vergangenen 10 Jahren für Rüstung ausgegeben haben. Nur in Europa, jetzt lassen wir mal die USA weg. Also 3000 Milliarden. Europa hat, rechnet er davor, ein stehendes Heer von 1,5 Millionen Soldaten. Das ist größer als zum Beispiel die USA auch als stehendes Heer hat. Also da gibt es irrsinnige Ressourcen, die dafür aufgewendet werden. Und jetzt bestreitet er gar nicht, dass Europa in vielen Bereichen da eigentlich viel schlechter dasteht als Russland. Aber sein Argument ist, wir geben wahnsinnig viel Geld aus und haben eigentlich wahnsinnig viel Konkretes zum Angreifen daraus. Also wenig Panzer, wenig konkret, um auch womöglich Russland entgegenzusetzen. Und argumentiert das auch ein bisschen, dass halt vieles natürlich in allen EU-Ländern getrennt getrennt passiert, nicht? Die kaufen getrennt ein, die investieren getrennt. Diese Militärausgaben haben auch etwas oft so eine Art Blackbox an sich, wo einfach viel irgendwo verschwimmt in Kanälen, wo man gar nicht so weiß, wo genau. Also sein Argument ist, wenn man diese Ausgaben schon effizienter machen würde, statt nur mehr drauf zu hauen, wäre eigentlich schon relativ viel gewonnen. Und das ist ein eigentlich Argument, das ich ganz durchdacht finde.
Stichwort Eurofighter, Blackbox, wo ist das Geld hin verschwunden?
Und, sein Argument ist, dass diese Militärausgaben in vielen Fällen, dass da viel versickert, nicht irgendein Fehler im System ist, sondern halt oft so auch gewollt ist, nicht mit Nebenzahlungen, die da laufen und. Also es ist auch kein wahnsinnig effizienter Bereich ist, dieser Rüstungsbereich.
Jetzt sind wir beide ein bisschen auf Geopolitik bekommen. Ich würde gerne wieder zurück zur Wirtschaft kommen. Wenn wir diese Militärausgaben jetzt tatsächlich so steigern, dann kostet das, das haben wir jetzt, glaube ich, mehr als genug konkretisiert, sehr viel Geld, sehr viele Euros. Die Frage ist, auf was muss dann verzichtet werden? Wer muss dann zurückstecken, wenn das Geld eben in Panzerhaubitzen und Co. fließt?
Ja, das ist eine interessante Frage. Vielleicht diskutieren wir das auch hier kurz. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu finanzieren. Eine ist über neue Steuern. Man kann Steuern immer anheben. Die zweite ist, man spart irgendwo anders Geld ein. Das ist so dieser Slogan, Butter statt Kanonen oder was geht sich aus. Und die dritte Möglichkeit ist, na gut, man braucht das alles nicht und man macht das irgendwie über Schulden. Man nimmt einfach neue Schulden aus, zahlt das in Rüstungsgeräte und gut ist. Jetzt neue Schulden kann man immer machen und gerade die europäischen Länder haben eigentlich genügend Möglichkeiten, das zu tun. Das Problem ist ein bisschen, neue Schulden bedeuten natürlich auch Zinsen, die man bezahlen muss. Auch das ist an sich noch überhaupt kein Problem. Aber um sich das leisten zu können, müssen irgendwo auch die Einnahmen so ein bisschen mitwachsen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel neue Straßen baue, neue Züge, einen neuen Bahnhof und die Leute kommen schneller an die Arbeit und ich habe bessere Schulen und die Leute können effizienter arbeiten und die Wirtschaft wächst, dann jetzt in der Theorie gesprochen, sind das alles Ausgaben, die ich mir leisten kann, auch wenn sie neue Schulden generieren, denn ich erzeuge ja damit Wachstum. Oder ich verfolge ein Ziel wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Energie- und Klimawende und ich schütze damit die Umwelt. Dann habe ich zwar vielleicht nicht Wirtschaftswachstum, aber einen anderen großen positiven Effekt. Jetzt bei Panzern und Haubitzen ist das schwieriger. Die stehen im Idealfall ja nur rum. Die stehen in einer Halle und werden für eine Übung genutzt. Das heißt, das erzeugt mir noch keinen wirklichen wirtschaftlichen Mehrwert. Den kann es schon haben und zwar dann, vielleicht kommen wir da noch dazu, wenn auch der Forschungssektor mit profitiert, aber das ist nur ein Bereich, nicht? Ein großer Teil dieser Waffen wird importiert, vor allem aus den USA. Da habe ich keine Produktivitätsgewinne. Das heißt, das nur über höhere Schulden zu finanzieren, wird wahrscheinlich schwierig, weil ich habe diese höheren Zinsen, die ich da bezahlen muss und generiere damit zumindest langfristig nicht sehr, sehr viel Wachstum. Und dann bleibt als Möglichkeit nur mehr eigentlich über, ich muss das irgendwo anders hernehmen und das ist eine Möglichkeit, neue Steuern, das kann man machen. Es gibt Bereiche, man kann die Gutverdiener besser besteuern, man kann alle besser besteuern, das ist möglich, aber es kostet nur was, das muss uns bewusst sein. Man kann auch bei den Pensionen reinknabbern, das reden wir ja immer wieder, man kann Sozialausgaben kürzen, aber es wird irgendwer sozusagen diese Zeche bezahlen müssen und bisher habe ich so den Anschein, wird diese Debatte nur so geführt, so im Blick auf, ja, Russland und die greifen an und wir müssen das tun, dass das für uns natürlich reale Kosten hat, die irgendwo anders nicht vorhanden sind, dass da so ein Zielkonflikt entsteht. Das wird kaum diskutiert eigentlich. Es gibt auch einen interessanten Rüstungsexperten, Jan Techer, der das in einem Ö1-Interview beschrieben hat, dass wir es eigentlich gewohnt sind, so ein Verhältnis von Sozial- und Rüstungsausgaben von 3:1 oder 4:1 zu haben in Europa in den vergangenen Jahrzehnten und das jetzt sich nun ändern wird und dass das auch eine Riesenaufgabe ist, das eigentlich innenpolitisch durchzusetzen, an dem, ich zitiere jetzt, auch viele Regierungen scheitern werden. Er sagt, das ist die große Debatte der nächsten Jahre, das würde ich unterstreichen, sehe ich auch so.
Die Frage also, ob das noch aufrechterhaltbar ist oder nicht.
Ob das aufrechterhaltbar ist, was für Zielkonflikte das erzeugt, da werden Leute sagen, nein, aber wir wollen mehr für Pensionen, wir wollen mehr für das, andere werden sagen, nein, wir brauchen mehr für Sicherheit. Aber das ist so ein bisschen diese ganze Debatte, vielleicht ist das mein Punkt, ich weiß nicht, wie weit man jetzt aufrüsten muss wegen Russland oder nicht, diese Weisheit habe ich nicht gefressen, aber diese Debatte, dass das wahnsinnige Kosten für die Gesellschaft verursacht, Geld, das dann woanders fehlt und wie auch darüber diskutieren müssen, wie verhältnismäßig das ist, das fehlt mir so ein bisschen in der Debatte, wenn da bisher nur auf diese russische Bedrohung so geschielt wird.
Du hast jetzt vorher schon gesagt, die Forschung, so hast du es zumindest angeschnitten, das würde mich auch nämlich gleich zu meiner nächsten Frage bringen. Wie wir es finanzieren, das haben wir nicht ganz klären können. Ich glaube, das wissen ja auch die Länder, wenn ich dir da richtig zugehört habe, selbst nicht. Aber welche Chancen stecken denn auch in dieser möglichen Aufrüstung drin? Denn in der Theorie kann ja auch Rüstungsproduktion etc. eine Wirtschaft ordentlich ankurbeln.
Genau, also die Berechnungen gehen auch sehr weit auseinander. Ich glaube auch, das ist richtig, was du sagst, ist, die Staaten wissen das nicht. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, das hat auch der Heinz Gärtner gestern gesagt, man macht jetzt auch Trump ein Versprechen, das vielleicht noch zur Einordnung hier sehr stark aufzurüsten. Gut, der wird auch irgendwann weg sein in ein paar Jahren. Das heißt, es ist, glaube ich, auch die Hoffnung dabei, dass vielleicht in 4-5 Jahren das dann nicht mehr unbedingt so heiß gegessen werden muss, wie es gekocht wird. Also das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Jetzt zu dem, was die wirtschaftlichen oder die Chancen betrifft, da sind die Erwartungen sehr unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel eine Rechnung der EU-Kommission, die sagt, na gut, wenn wir die Verteidigung Verteidigungsausgaben steigern, von diesen aktuell um die 2% auf 3,5%, dann generiert das bis 2028 Wachstum von 0,3 bis 0,8% zusätzlich. Also machen wir es einfach ein bisschen minimaler Wachstum. Dann gibt es auch das Kieler-Institut für Weltwirtschaft, die sagen, nein, das ist eigentlich deutlich stärker. Die sagen da von 2% zusätzlichen Wachstum. Also das wäre schon ein richtiger Boost. Und so die unterschiedlichen Annahmen, wo die zu erklären sind, sind so ein Teil eben daraus, wohin das läuft. Nicht? Die in Kiel argumentieren, es gab in der Vergangenheit immer wieder solche Expansionen mit Investitionen im Rüstungsbereich, die einhergegangen sind mit einer sehr starken, auch wirtschaftlichen Dynamisierung. Also zum Beispiel Israel hat einen sehr starken Startup-Sektor, einen Tech-Sektor, wo das sicher eine große Rolle spielt, dass da viele dieser Unternehmen verteidigungsnah sind. Ich habe letztens mit, ich weiß gar nicht mehr, das war da gesagt, also im Washingtoner Bereich, wenn man schaut rundherum um Washington, wie viele Sicherheitsunternehmen, also militärische Sicherheitsunternehmen dort eigentlich sind, da ist ein ganzes Ökosystem entstanden über die vergangenen Jahre und seit wann? Seit 9/11, seitdem also die USA deutlich begonnen haben aufzurüsten. Also ja, es gibt natürlich auch Chancen, wie groß die sind. Das ist, würde ich auch sagen, sehr contested, also sehr umstritten.
Ich habe, glaube ich, auf meiner Frageliste irgendwo auch Österreich stehen, allerdings das absolut jetzt in diesem Gespräch vergessen und ich glaube, wir müssen das jetzt noch ganz kurz nachholen. Wie sieht es denn eigentlich mit Österreich in dieser ganzen Debatte aus, denn wir sind von NATO-Staaten umgeben, wir haben jetzt sehr viel über diese Staaten geredet, diese 5%-Ziele, die erreicht werden sollen, aber was machen wir eigentlich?
So ein bisschen vielleicht ähnlich, also es gibt auch einen Aufbauplan zum Beispiel des Bundesheeres, das habe ich von meinem lieben Kollegen, dem Herrn Tschiderer sozusagen, abgeschrieben, also das Bundesheer hat einen Aufbauplan bis 2032, die auch deutliche Zusatzinvestitionen, die Rede ist da irgendwie von 17 Milliarden an wirklichen Investitionen bis 2032, also das ist gar nicht mehr so weit weg, vorsieht. Da sind Flugzeugkäufe dabei, da sind diverse Waffenkäufe, wir wollen uns an Skyshield beteiligen, dem Raketenabwehrschirm. Wir haben noch gar nicht übrigens darüber geredet, wofür eigentlich die EU auch diese Militärrüstungen ausgeben will, aber das sind eben genau solche Sachen wie zum Beispiel Verteidigungs- gegen Luftraumverteidigung, zum Beispiel Drohnenkrieg, aber auch zum Beispiel Möglichkeiten, Raketenschläge durchzuführen. Und Österreich plant das also auch im Rahmen dieser Projekte mit aufzurüsten und auch die Ausgaben sollen auch steigen, sollen sich in etwa also verdoppeln auf in etwa 2% der Wirtschaftsleistung, von derzeit um die 1% der Wirtschaftsleistung. Das sind aber die Pläne, aber wenn man das jetzt ein bisschen naheliegender anschaut, wir hatten ja auch in Österreich, haben ja auch im Podcast darüber gesprochen, ja auch gerade Budgetwochen, da sieht man das nicht ganz abgebildet, würde ich sagen. Also der Verteidigungsbereich bekommt schon mehr Geld, waren 4 Milliarden im vergangenen Jahr, sollen heuer 4,4 Milliarden sein und dann so 4,7 Milliarden 2026 nach den Budgetplänen. Also ich würde sagen, so leicht steigen, wenn man jetzt mit einem denkt, dass da eben viel Personal dabei ist, deren Kosten natürlich auch durch Lohnsteigerungen ständig erhöht werden, wenn man bedenkt, dass die Inflation dabei ist, würde ich sagen, es ist eine ganz leichte Steigerung. So eine wirklich große Aufrüstung ist da nicht zu sehen. Jetzt muss man dazu sagen, diese Ausgaben fallen dann meistens dann an, wenn militärische Güter auch tatsächlich beschafft werden. Also da unterzeichnet man Verträge und im Budget sind diese Kaufzahlungen dann erst ersichtlich, wenn diese Waffen tatsächlich kommen, also finalisiert werden. Das heißt, da kommen wahrscheinlich noch zusätzliche Kosten hinzu, die hier noch nicht sichtbar sind. Meistens macht man das dann über irgendeine Sonderermächtigung, die dann die Verteidigungsministerin bekommt, zum Beispiel um Transportflugzeuge, die schon angeschafft worden sind vom brasilianischen Hersteller Embraer auch kaufen zu können. Dann kriegt sie eine Sonderermächtigung für, weiß nicht, 4 Millionen Euro im Jahr 2026, das sehen wir hier nicht. Also ich würde sagen, Österreich rüstet auf. Es ist jetzt, so wie auch in der NATO nicht, es ist jetzt da keine, vielleicht sollte man das auch noch dazu sagen, keine Kriegswirtschaft, die da herbeigeführt wird. Also wir stellen jetzt nicht unsere Wirtschaft von einem Tag auf den anderen um und machen dann nur mal Rüstung. Es gibt ja auch diese Kritik oft. Das ist, glaube ich, auch ein Blödsinn. Also die NATO-Staaten kehren eher so auf das Niveau der 60er Jahre wieder zurück, als natürlich auch für viele andere Sachen Geld ausgegeben wurde. Also wir sind da jetzt nicht in einem Szenario wie im Zweiten Weltkrieg oder so weit, weit, weit weg davon entfernt zu sein. Also Deutschland zum Beispiel wird nach diesem Plan, den ich vorher erwähnt habe, seine Rüstungsausgaben auf das Niveau Ende der 60er Jahre steigern, als auch viel anderes los war, also nicht nur Krieg und Rüstung, vielleicht das noch zur Einordnung.
Wo ja auch einiges zum Nachholen wäre, wenn ich das richtig verstehe, gerade aus Sicht von Deutschland, wo man ja die Ausgaben immer weiter reduziert hat. Aber jetzt mal ganz kurz abschließend, Andreas, es ist relativ schwierig, glaube ich, das jetzt zu beantworten, was ich dich jetzt gleich frage, vor allem wenn man sich deine Antworten im Vorfeld angehört hat. Es ist nicht so ganz klar, wie es dann finanziert werden soll, was es wirklich bringt und was es nicht bringt. Traust du dir trotzdem eine vielleicht kleine, vorsichtige Prognose zu, was denn diese neuen möglichen Ausgaben für die langfristige Wirtschaftsentwicklung in Europa bedeuten könnte? Wie gesagt, absichtlich im Konjunktiv formuliert.
Also ich glaube, die interessante Frage wird schon das sein. Ich glaube, wie man es finanzieren kann, das, glaube ich, steht schon fest. Es ist entweder über tatsächlich einfach Steuern oder eine Umschichtung der Ausgaben. Wo man das sich dann tatsächlich traut, wird die spannende Frage sein. Und ich glaube, das ist die interessante Frage, was das bedeuten kann. Ich glaube, interessant wird sein, was das für einzelne Bereiche bedeutet, zum Beispiel Klimaschutz. Nicht? Wir haben in den vergangenen Jahren, und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass diese ganze Klimaschutzdebatte jetzt auf einmal ja wie weggefegt wird, weil wir jetzt ja nur mehr über Rüstung reden. Und diese zusätzlichen Ausgaben über Klimaschutz, die Notwendigkeit hier die eine Umstellung zu haben, sind total untergeordnet. Also das wäre zum Beispiel eine interessante Frage, was bleibt dann noch übrig? Ich glaube, das werden so die Kampflinien sein, ja, um jetzt schematisch in diesen besten Worten zu bleiben, wo es stattfindet. Oder eben im Bereich der Sozialpolitik. Ich glaube, für die Wirtschaft selber wird das sein, wie jedes Mal, wenn Geld ausgegeben wird in einem nicht wahnsinnig produktiven Bereich, wird das einen kleinen Effekt haben, sei es auf Beschäftigung, sei es auf Nachfrage. Da haben wir über die Inflation noch gar nicht geredet. Der wird aber nicht sehr groß sein. Und die interessanten und harten Konflikte, die erwarte ich eben hier zum Beispiel, können wir den Klimaschutz zum Beispiel streichen und dafür mehr Panzer kaufen oder bei Pensionen kürzen und dafür mehr Haubitzen bezahlen. Ne? Das ist so die interessante Debatte.
Andras, vielen Dank.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung der Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, haben die USA mit ihrem Militärschlag gegen den Iran das Atomprogramm wirklich vernichtet? Daran mehren sich jetzt Zweifel. Laut US-Medienberichten hätte der Schlag das Programm nämlich lediglich einige Monate zurückgeworfen. Nur die Oberfläche der Anlage sei zerstört worden. Das Uran und auch die Zentrifugen würden allerdings weiter bestehen, heißt es beispielsweise auf CNN. Der Sender bezieht sich hier auf Insiderberichte. Trump widerspricht und meint, die Anlagen seien völlig zerstört worden. Zweitens. Aufgrund der unsicheren Weltlage steigt die Sorge vor einem Anstieg der Energiepreise. Die Bundesregierung denkt nun an Maßnahmen. Sowohl ÖVP als auch SPÖ könnten sich Eingriffe in der einen oder anderen Form auch vorstellen. Laut den NEOS soll es aber noch keine Gespräche darüber geben. Und drittens, bei russischen Angriffen auf die ukrainische Stadt Dnipro werden 19 Menschen getötet. Laut den örtlichen Behörden soll ein Verwaltungsgebäude, Schulen, Krankenhäuser, Geschäfte und Kindergärten getroffen worden sein. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback und Themenvorschläge bitte schicken an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitzecker, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Mit den Reiseversicherungen der Platinum Card reisen Sie immer unbeschwert. Medizinische Versorgung, Gepäckabsicherung und unkomplizierte Rückreise im Notfall inklusive. Natürlich weltweit. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.